Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Unsere heutige Folge dreht sich um die neurologischen Manifestationen von Lupus. Genauer gesagt um den neuropsychiatrischen systemischen Lupus erythematodes, der mit NPSLE abgekürzt wird. Also wenn wir heute öfter mal NPSLE sagen, wisst ihr Bescheid, was das heißt. Ich finde, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Der NPSLE ist nämlich sehr, sehr schwer zu diagnostizieren und wird deshalb auch oft verkannt. Ich meine, viele von uns kennen ja, dass es sowieso total schwierig ist, den Lupus zu diagnostizieren. Die meisten von uns sind vielleicht sogar mehrere Jahre von Arzt zu Arzt gerannt, um eine Diagnose zu bekommen. Und bei Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Missempfindungen, da gibt es einfach extrem viele Ursachen, wo das herkommen kann. Und deswegen ist es da noch mal schwieriger, dann wirklich an den richtigen Arzt zu kommen und irgendwann die richtige Diagnose zu bekommen. Und heute haben wir passend zum Thema eine Fühlich-Nachricht von der lieben Eva bekommen. Die Eva erzählt uns von ihren Erfahrungen mit dem Neurolupus, die sie gemacht hat, die teilweise echt heftig und schwerwiegend sind. Aber ich bin ganz, ganz froh, dass sie uns diese offene Nachricht zugeschickt hat und wir hören da gleich mal rein.
Hallo, ich bin Eva, Anfang 40 und ich habe einen Neurolupus oder, wie mein Rheumatologe sagt, einen Lupus mit zerebraler Beteiligung, also Beteiligung des Gehirns. Meine Lupusdiagnose habe ich 2021 bekommen, relativ schnell zum Glück, weil Symptome und Blutparameter eindeutig waren und ich einen erfahrenen und kompetenten Rheumatologen an meiner Seite habe. Schwieriger war bei mir die neurologische Diagnostik. Für mich ist Lupus tatsächlich hauptsächlich eine Erkrankung des Nervensystems. Und beinahe zeitgleich mit der Diagnose bekam ich erste Anzeichen. Erstmal des peripheren und autonomen Nervensystems. Ich bekam eine Small-Fiber-Neuropathie. Ein halbes Jahr später kamen dann plötzlich neue Beschwerden hinzu. Und diesmal war auch das zentrale Nervensystem betroffen. In meinem Fall waren das Krampfanfälle, die ich bekommen habe. Ich wusste damals noch nicht, dass epileptische Anfälle ganz unterschiedlich aussehen können. Und meine Anfallsform heißt myoklonische Anfälle. Das sind schwere Konvulsionen oft des ganzen Körpers. Und der Körper wird dabei heftig und in irrer Geschwindigkeit durchgeschüttelt, so als würde man einen Elektroschocker für ein paar Sekunden an mich dranhalten. Die Anfälle treten immer in Serie auf, also viele in Folge. Und sie sind immer mit starker Fatigue verbunden, oft auch mit Schwindel und Bewusstseinstrübung, mehr oder weniger stark. Auf jeden Fall immer so gut, dass ich mich hinlegen muss. Und das hat mich zum Glück bisher immer vor schweren Unfällen durch diese Anfälle bewahrt. Die Krampfanfälle sind in meinem Fall sicher das schwerste Lupus-Symptom und haben auch einen großen Einfluss auf mein Leben und meinen Alltag, denn mit Epilepsie darf man kein Auto fahren, was für mich als Berufstätige mit zwei noch recht jungen Kindern eine schwere Einschränkung ist. Außerdem habe ich oft starke Kopf- und Muskelschmerzen nach den Krampfanfällen und es ist natürlich auch einfach verstörend, wenn der Körper plötzlich unkontrollierte Dinge macht. Bei Schlafmangel treten die Anfälle bei mir vermehrt auf. Deswegen muss ich auch auf eine sehr strikte Schlafhygiene mit 9 bis 10 Stunden Nachtschlaf immer achten. Heute bin ich zum Glück auf dem Weg der Besserung. Meine Basistherapie wurde umgestellt. Ich bekomme jetzt eine Off-Label-Therapie und unter dieser gehen meine Anfälle zum Glück deutlich zurück. Was ich aus meiner Geschichte gelernt habe und gerne allen Lupis da draußen mitgeben würde, egal ob ihr jetzt einen Neurolupus habt oder eine andere Form von Lupus, informiert euch gut über eure Erkrankung und werdet zum Experten, denn das ermöglicht euch immer ein Gespräch auf Augenhöhe mit euren Ärzten und schafft eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gute Ärzte sind super wichtig an eurer Seite. Also wenn ihr etwas Seltenes habt, dann sucht so lange, bis ihr den Experten gefunden habt, der sich mit dem Seltenen auskennt. Das kann unter Umständen viele Monate dauern, aber übt euch in Geduld, denn es geht um eure Gesundheit. Das ist das wichtigste Gut und gute Ärzte sind alles. Wenn meine Ärzte je in diesen Podcast reinhören sollten, möchte ich ihnen an dieser Stelle ein ganz großes Danke sagen. Und zum Schluss, gebt die Hoffnung nicht auf und seid dankbar, dass wir heute leben und nicht vor 50 Jahren, denn die Therapiemöglichkeiten sind heute so viel besser als früher und es gibt tolle Aussichten für neue Therapien in den kommenden Jahren, die echt vielversprechend sind. Richtet also den Blick nach vorne und gebt die Hoffnung nicht auf.
Vielen Dank, liebe Eva, für deine offene, ehrliche Nachricht und auch für deine Ermutigung. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sich so intensiv mit seinen Symptomen auseinandergesetzt hat und auch so intensiv geforscht hat und sich belesen hat, um wirklich bis ins Detail zu wissen, um was es geht, was da mit deinem Körper passiert, was der Lupus bei dir auslöst. Das bewundere ich total und ich finde aber deinen Appell, deine Ermutigung, dass man zum eigenen Experten werden soll, absolut unterstreichenswert. Also ich stehe da total dahinter und ich denke, dass es wirklich eine ganz wichtige Sache ist, um gut mit Ärzten und Ärztinnen zusammenarbeiten zu können. Von daher vielen Dank für deine Tipps und für deine Offenheit und für deine Ermutigung. Für unser Interview haben wir heute Herrn Professor Dr. Thorsten Witte mit seiner Expertise eingeladen. Er ist Arzt für Innere Medizin und Rheumatologie, Leiter der Klinik für Rheumatologie und Immunologie und Professor an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich freue mich wirklich sehr, Thorsten, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Becky, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Was versteht man denn unter NPSLE? Wie äußert sich so eine neurologische Beteiligung?
Ja, NPSLE, das wurde ja vorhin schon ausgesprochen, neuropsychiatrischer Lupus. Und das sind alle Manifestationen des Lupus am Nervensystem. Wobei wir ja unterscheiden zentrales und peripheres Nervensystem. Das haben wir eben in dem Beispiel von Eva auch schon gehört. Mhm. Und wir kommen gleich wahrscheinlich noch auf die Symptome genauer. Es gibt viele, viele neuropsychiatrische Manifestationen. Und je nachdem eben, welche vorliegt, können ganz unterschiedliche Symptome vorliegen.
Die Medizinische Hochschule Hannover hat sich ja so ein bisschen auch auf den Neurolupus spezialisiert. Mhm. Und wenn wir noch mal kurz auf die Fühlich-Nachricht von Eva zu sprechen kommen, die Symptome, die sie beschrieben hat, diese Anfälle, diese heftigen Zuckungen, also die sind ja sehr schockierend. Ist das denn eigentlich häufig, auch solche Anfälle zu haben?
Ja, also grundsätzlich dieser neuropsychiatrische Lupus ist, was Häufiges betrifft, bis zu 50% aller Lupuspatienten. Gott sei Dank sind das meiste eher leichtere Manifestationen, während eben so schwere Manifestationen, wie wir das eben gehört haben, seltener sind, betreffen vielleicht bis zu 10% nur aller Lupuspatienten.
Ja, okay, also sind solche Anfälle sozusagen eher seltener, aber mildere Symptome kann man schon sagen, dass die wirklich ziemlich häufig vorkommen.
Genau, mildere Symptome, wie gesagt, bis zu 50% aller Lupuspatienten. Also neuropsychiatrischer Lupus ist tatsächlich eine wichtige Manifestation der Erkrankung.
Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung. Was ist denn genau das periphere und das zentrale Nervensystem und auch das autonome? Also ich habe in den letzten Tagen immer noch mal ein bisschen mich eingelesen eigentlich in das Thema und das war bis zum Ende was mich irgendwie immer wieder verwirrt hat. Was ist jetzt genau was?
Ja, zentral- und peripheres Nervensystem ist einfach nur eine Unterteilung aufgrund des Ortes im Körper. Zum zentralen Nervensystem gehört das Gehirn und das Rückenmark. Und alle Nerven außerhalb davon zählen wir zum peripheren Nervensystem, also zum Beispiel die in den Armen oder Beinen. Autonomes Nervensystem ist jetzt eine besondere Form des gesamten Nervensystems, in dem es darum geht, dass die unwillkürlichen Funktionen gesteuert werden, die Grundfunktionen des Körpers. Also zum Beispiel Dinge wie der Herzschlag, der Blutdruck, die Verdauung, die Blasentätigkeit, all das, was wir nicht bewusst durch den Willen beeinflussen können, das gehört zum autonomen Nervensystem.
Also das sind dann teilweise eher Bereiche, bei denen man sich auch gar nicht so bewusst ist, dass das zum Nervensystem gehört. Wenn ich jetzt Probleme mit der Blase habe, würde ich wahrscheinlich weniger zum Neurologen gehen als eher zum Urologen oder so.
Ja, ganz genau. Und der Urologe wird dann hoffentlich dann irgendwann zum Neurologen weiterverweisen. Aber das kann tatsächlich dauern, bis man an den richtigen Spezialisten kommt. Die Symptome können auch wirklich sehr, sehr unspezifisch sein. Ich erinnere mich an einen Patienten mit Störung des autonomen Nervensystems, dessen Hauptsymptom war, wenn er aus dem Bett aufstand, kippte der um. Ganz einfach, weil das Nervensystem nicht den Puls hochfährt. Das wäre ja nötig, um eben den Blutdruck jetzt bei dieser kurzfristigen Belastung dann wieder auf Touren zu bringen. Und das funktionierte bei dem nicht. Und deshalb, wie gesagt, einfach dieses Umfallen bei dem. Und bis man darauf kommt, man denkt an alles Mögliche, das kann dauern.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Um nochmal zu den Symptomen zu kommen. Welche Symptome kann es denn jetzt genau geben beim neuropsychiatrischen Lupus?
Ja, ich fange vielleicht mal mit so ein paar Namen an, was für Manifestationen das eigentlich gibt und nenne dann gleich die Symptome dazu. Denn neuropsychiatrischer Lupus, das ist ein Riesenkonglomerat. Wir haben so ein paar eben schon gehört. Die Epilepsie kann dazugehören, Krampfanfälle, das wurde ja sehr plastisch gerade geschildert. Wir haben auch gehört von sogenannter Small-Fiber-Neuropathie, also Entzündungen kleinster Nervenfasern, dass sich so durch Kribbeln oder auch Missempfindungen meistens in den Beinen äußert. Die Polyneuropathie ist beim Lupus häufig, das äußert sich durch ebenfalls Kribbeln, Taubheit in den Füßen, die dann langsam aufsteigt, so hoch in den Körper. Wir können aber auch sehr akute Dinge haben, wie eben einen Schlaganfall, eine Entzündung der Sehnerven, die sich durch Erblindung äußern kann, eine Entzündung des Rückenmarks, die sich durch plötzliche Querschnittslähmung äußern kann, oder auch Dinge wie kognitive Störungen, also Störungen der Konzentration, des Kurzzeitgedächtnisses, Kopfschmerzen gehören dazu oder auch die Depression. Das heißt, viele Manifestationen mit entsprechend auch vielen Symptomen.
Ja, das hört sich tatsächlich sehr, sehr komplex an. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt ein Lupuspatient, eine Lupuspatientin irgendwelche Symptome spürt oder merkt? Welche Symptome wären denn so Warnsignale, von denen du sagen würdest, da sollte jetzt auf jeden Fall eine neurologische Abklärung erfolgen?
Also auch als Rheumatologen machen wir eigentlich bei jeder Visite eines Lupuspatienten immer, denken wir zumindest an neurologische Manifestationen. Ich frage automatisch so nach Kribbeln, Taubheitsgefühl. Für mich ist wichtig, wenn etwas neu aufgetreten ist, wenn etwas seit 10 Jahren besteht und es hat nicht zugenommen, dann werde ich das eher etwas niedriger halten. Aber alles, was akut neu gekommen ist, das ist eben abklärungsbedürftig. Und wie gesagt, dazu kann Kribbeln gehören, dazu können sogenannte motorische Störungen, also zum Beispiel Lähmungserscheinungen oder Schwäche in einzelnen Muskeln gehören oder natürlich Sehstörungen. Also all das wären Warnsignale, besonders dann, wenn es akut ist.
Wie sieht es aus mit dem Umfeld? Wir haben vorhin auch was von Depressionen gehört. Kann da das Umfeld vielleicht auch mithelfen, aufzupassen, falls sich da irgendwas verändert?
Ja, Depression wird aber meistens ja auch von den Patienten selber bemerkt und auch angegeben in dem Gespräch mit den Rheumatologinnen und Rheumatologen. Betrifft grundsätzlich ungefähr jeden vierten von Lupus-Betroffenen und ist eben auch wieder ein Warnsignal, besonders dann, wenn es akut aufgetreten ist.
Wie kommt es denn eigentlich zu der neurologischen Manifestation beim Lupus?
Ja, das macht es jetzt noch komplizierter, denn es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt tatsächlich wieder sehr viele Ursachen. Und es ist dann die Aufgabe, eben im ärztlichen Gespräch und in der Untersuchung herauszufinden, wo genau kommt es her, denn davon hängt ja auch die Therapie ab. Wir haben eben so grob verschiedene Ursachen. Das eine wäre einfach Entzündungsfolge, also im Rahmen der Entzündung des Lupus können zum Beispiel Blutgefäßentzündungen auftreten von Blutgefäßen, die Nerven versorgen. Und wenn die durch die Entzündung zu wenig Blut transportieren, dann leidet der entsprechende Nerv, der davon versorgt wird. So ähnlich kann das auch laufen, wenn Thrombosen auftreten. Wir haben ja beim Lupus gehäufte Bildung von Blutgerinnseln. Insbesondere dann, wenn zusätzlich zum Lupus ein sogenanntes Antiphospholipid-Syndrom vorliegt. Und dort können dann eben Thrombosen auftreten von Blutgefäßen, die die Nerven versorgen. Und wenn diese Blutgefäße ausfallen, dann leidet auch der Nerv. Das ist aber eben diese, sag ich mal, Durchblutungsprobleme ist nicht alles, sondern wir können auch sekundäre Probleme haben beim Lupus. Zum Beispiel können neurologische Störungen auch durch Infektionen verursacht sein. Viele unserer Patienten erhalten ja immunsuppressive Medikamente, die dann zu Infektneigung führen können. Wir haben Medikamente selbst, die Nerven schädigen können. Denken Sie ans Cortison, das gelegentlich mal eine Psychose machen kann, also Wahnvorstellungen so als Nebenwirkung der Therapie. Und wir können auch Probleme bekommen durch Atherosklerose. Das kann natürlich jeder haben, aber hochentzündlicher Lupus, da sind solche Phänomene beschleunigt und das kann eben auch zu Durchblutungsstörungen wieder führen.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Komplikationen, die da auf uns zukommen könnten. Und das ist wirklich sehr herausfordernd, auf jeden Fall, denke ich, da dann die richtige Medikation auch zu finden. Wenn man jetzt auf einen Neurolupus untersucht wird, welche Tests werden denn da so gewöhnlicherweise durchgeführt?
Ja, auch wieder eine ganze Menge und abhängig von der Symptomatik. Das Erste, was wir machen, ist die Untersuchung, die man sowieso beim Lupus macht. Das heißt, man will schauen, ist die Entzündungsaktivität der Erkrankung hoch? Denn viel Entzündung macht zum Beispiel auch eine Depression oder macht auch Merkfähigkeitsstörungen. Das heißt, erstmal Lupusaktivität checken, zum Beispiel durch Messung der Doppelstrang-DNA-Antikörper, der Komplementkomponenten, das ist so das A und O. Dann hängt es ab davon, was für neurologische Manifestationen vorliegen. Wenn jetzt zum Beispiel periphere Manifestationen vorliegen, also meinetwegen neu aufgetreten, Kribbeln, Taubheitsgefühl in den Füßen, dann möchte ich die Nerven testen, ob sie geschädigt sind. Und das kann man am besten mit der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit. Dabei jagt man im Prinzip so einen Strompuls durch die Füße und misst dann, wie lange es dauert, bis der Impuls oben ankommt. Und wenn diese Leitung verzögert ist, dann ist irgendwas mit den peripheren Nerven los. Was das zentrale Nervensystem angeht, brauchen wir häufig Bildgebungen, insbesondere die MR-Tomographie, wo wir eben sehr genau Durchblutungsstörungen zum Beispiel des zentralen Nervensystems sehen können. Es kann sein, dass gerade in dem Beispiel mit den Krampfanfällen ein EEG, also Elektroenzephalographie, erforderlich ist. Da können wir diese Krampfpotenziale, die zu diesen epileptischen Anfällen führen, nämlich sichtbar machen und entsprechend auch gucken, ob eine Therapie zum Beispiel geholfen hat. Und gelegentlich müssen wir auch Nervenwasser untersuchen, also eine Lumbalpunktion machen und den sogenannten Liquor abziehen. Insbesondere dann, wenn wir an Infektionen im zentralen Nervensystem denken, dann kann man, wie gesagt, dieses Nervenwasser direkt untersuchen.
Und was würde man dann in diesem Nervenwasser finden, wenn da ein Lupus aktiv ist?
Wenn eine Entzündung da ist, vor allem bakteriell, dann sind die Abwehrzellen erhöht. Die Leukozyten sind dann im Nervenwasser deutlich erhöht. Bei manch anderen Erkrankungen können wir eine Eiweißvermehrung sehen, gerne auch bei peripheren Nervenstörungen, die sich so durch Kribbeln, Taubheit, Schmerzen äußern. Also wir achten auf die weißen Blutkörperchen, die Zellen und eben auf Eiweiß im Nervenwasser.
Wir hatten vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, über die Therapie, also wir haben es zumindest angeschnitten. Wie werden denn diese neuropsychiatrischen Symptome dann konkret behandelt?
Ja, das kommt wieder sehr auf die Manifestationen an und auf die Ursachen. Bei den schweren Manifestationen ist eben die Frage, ist es thrombotisch oder ist es entzündlich bedingt? Ist es entzündlich, werden wir die Therapie des Lupus verstärken? Durch verschiedene Medikamente, wenn was akut ist, viel Cortison und dann eben als Erhaltungstherapie eines der vielen neuen Medikamente, die wir haben. Man wird auch gucken wollen, ob Hydroxychloroquin in der Medikation enthalten ist. Denn wir wissen mittlerweile, dass es ja allgemein die Lupusentzündung sehr gut dämpfen kann. Haben wir Hinweise für Thrombosen, dann werden wir eine Blutgerinnung in der Regel mit Makuma veranlassen, um so eben weitere Thrombosen zu verhindern. Haben wir eine Infektion, dann wird man auf der anderen Seite mit Antibiotika behandeln oder auch mit antiviralen Medikamenten. Und eventuell wird man bei jetzt hochakuten Störungen, wenn etwas entzündliche Vorgänge vorliegen, auch Blutwäschen machen, Plasmapheresen beispielsweise.
Okay. Vielen Dank erstmal soweit für die Informationen und die Auskunft. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was Sie den Patientinnen und Patienten mitgeben wollen in Bezug auf den Neurolupus, was Ihnen vielleicht noch auf dem Herzen liegt?
Ja, ich glaube, man braucht, wenn man einen Neurolupus hat, nicht in Panik zu verfallen, sondern die meisten Formen können wir sehr gut behandeln. Und selbst bei Dingen wie kognitiven Störungen oder auch Depressionen gibt es eben mittlerweile Erfahrungen über Langzeitverläufe. Und wir wissen, dass die überwiegend gut sind und eher besser werden im Verlauf.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen und zu hören und sehr ermutigend. Dann sage ich erstmal vielen Dank für das Interview soweit. Wir haben allerdings noch eine allerletzte Frage. Und zwar haben wir immer so eine Faktencheck-Frage am Ende. Und die wäre heute, ob es stimmt, dass Stress einen Schub auslösen kann.
Oh ja, unbedingt. Das haben wir sogar mal selber untersucht für euch. Ich glaube, vor 25 Jahren, da haben wir mal Lupus-Patientinnen Stressfragebögen mitgegeben. Das heißt, die mussten täglich den Stress protokollieren. Und wir haben dann alle 4 Wochen eine klinische Untersuchung gemacht und eine Laboruntersuchung gemacht, um die Lupus-Aktivität zu objektivieren. Und es war tatsächlich so, dass vor den meisten Lupus-Schüben eben erhebliche Stressereignisse waren. Erheblicher Stress heißt Tod von nahen Angehörigen, Streit mit dem Partner, Scheidung oder auch Mobbing während der Arbeit.
Bevor wir weitermachen mit unserem Lupus-Lifehack, der sich dann auch auf Stress bezieht, möchte ich auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Dass du uns die Fragen beantwortet hast und vielen Dank auch nochmal für alle Ermutigungen. Es ist wirklich schön zu hören, dass es mittlerweile da schon so viele Möglichkeiten und Wege gibt, da gut damit umzugehen und die Prognose auch sozusagen zu verbessern. Danke.
Sehr gern.
Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem Lupus-Lifehack heute und der dreht sich um das Thema Entspannung zu Hause. Wir können ja unser Stresslevel reduzieren, indem wir uns zu Hause entspannen und dazu gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und eine ist unser Tipp für heute, nämlich eine Massagepistole zur Selbstmassage. Falls ihr euch fragt, was eine Massagepistole ist, das ist ein kleines handliches Massagegerät, oft mit verschiedenen Aufsätzen und mit beweglichem Aufsatz. In verschiedenen Geschwindigkeits- und Druckstufen kann man das einstellen und dann eben bestimmte Stellen am Körper massieren. Diese Massagepistole hat einige Vorteile. Sie ist nämlich sehr einfach zu bedienen und lindert Nackenschmerzen zum Beispiel oder andere Muskelschmerzen ziemlich schnell und funktioniert übrigens auch gut beim Muskelkater. Außerdem nimmt sie nicht viel Platz weg und kann zum Beispiel auch abends beim Fernsehschauen angewendet werden. Muss man also keine extra Zeit investieren, sondern kann das auch nebenher schön machen. Wie funktioniert so eine Massagepistole? Ganz einfach, entweder ihr massiert euch alleine mit der Massagepistole oder ihr lasst euch zum Beispiel von eurem Partner oder eurer Partnerin massieren. Und damit sind wir eigentlich für heute auch schon wieder am Ende. Um nochmal kurz ein bisschen zusammenzufassen, was wir heute gehört haben, ein kleines Fazit für heute. Ganz wichtig ist zu wissen, dass Lupus sich wirklich sehr häufig auch neuropsychiatrisch manifestiert, also wir neuropsychiatrische Symptome haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch regelmäßig vielleicht beim Neurologen vorstellen und uns da kontrollieren lassen, weil je früher entgegengesteuert wird, desto besser. Desto besser kann man behandeln und desto besser ist natürlich auch die Prognose, dass es in Zukunft nicht sich verschlimmert weiter. Ja, die Symptome, die sind sehr, sehr unterschiedlich, haben wir gehört. Es gibt ganz mild ausgeprägte Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen, aber es gibt natürlich auch sehr schlimme Symptome bis zu Krampfanfällen in schweren Fällen. Ja, und in Bezug auf die Behandlung haben wir gehört, dass die Behandlung sehr, sehr individuell ist und die individuellen Symptome angeschaut werden müssen und dann natürlich auch entschieden werden muss, woher kommen denn die Symptome, wodurch werden sie verursacht und je nachdem wird dann auch eine Therapie gesucht. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zugehört habt, dass ihr dabei wart. Falls ihr auch eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zu Lupus mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns gerne eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch direkt abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Und über eine Bewertung von euch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Alle Infos zur Folge findet ihr wieder in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.